Es geht um die Geschichte der Wertkritik, aber nicht bloß so in einem äußerlichen Sinn, ja, wie hat sich das alles entwickelt. Als Ablauf, das ist vielleicht noch nicht mal so sehr interessant, man hat es ja heute schon mit Resultaten in gewisser Weise zu tun, auch wenn die Theoriebildung natürlich längst nicht abgeschlossen ist. Aber worum es mir jetzt geht, weil das auch häufig aus Fragestellungen und Problemstellungen von Leuten, die sich jetzt dieser Wertabspaltungskritik annähern, herauszuhören ist. Es geht mir jetzt also auch um den historischen, überhaupt den Bedingungszusammenhang und eben auch den historischen Bedingungszusammenhang von Theoriebildung. Also wie kommt man dazu? Wie kommt man zu einer theoretischen Position in der Gesellschaftskritik, die sich noch dazu mit anderen Positionen streitet? Und zwar eben sowohl als Rezipient in der Rezeption vorgefundener Theorien. Es ist ja niemand als Theoretiker vom Himmel gefallen, als jemand, der Theoriebildung betreibt, sondern man hat immer einen Vorlauf, man bezieht sich immer schon auf etwas, was schon vorher da ist. Und eben aber auch in der eigenständigen theoretischen Bemühung dann. Also nicht bloß in der Rezeption, sondern dass man auch selber was ausarbeitet, was man nicht als allgemeinen Anspruch erheben kann. Nun, es mag vielleicht erstmal banal klingen, es gibt natürlich eine vortheoretische Voraussetzung, zumindest wenn es ums kritische, emanzipatorische Theoriebildung und Rezeption geht. Es gibt diese vortheoretische Voraussetzung der Wut über die Verhältnisse, der Nicht-Akzeptanz kapitalistischer Zumutung, des Nicht-Einverstandenseins und so weiter. Und diese Voraussetzung für Rezeption und Ausarbeitung kritischer Theorie, die kann natürlich nicht ihrerseits theoretisch abgeleitet werden. Das ist sozusagen so etwas wie, wenn man es so nennen will, ein existenzielles A priori. Das heißt, dieses Nicht-Einverstanden-Sein, das kann natürlich, wenn man es jetzt ganz abstrakt allgemein fasst, in die verschiedensten Richtungen gehen, in Ideologiebildungen und so weiter. Es kann auch eben nach rechts gehen, es kann in allen möglichen Arten sich äußern. Aber ich will das jetzt eingrenzen, das Fass also hier nicht aufmachen, sondern eingrenzen eben auf kritische, emanzipatorische Haltung und eben auch Theoriebildung und Rezeption. Und indem es diese vortheoretische Voraussetzung gibt, des Nicht-Einverstandenseins, ist allerdings gleichzeitig schon so etwas wie eine epistemische Bedingung für die Erkenntnis des Gegenstands selber, nämlich des Kapitalismus, gesetzt. Eine Bedingung, die nicht mit dem positivistischen Wissenschaftsverständnis des akademischen Betriebs vereinbar ist. Das ist, glaube ich, was ganz Elementares. Auch wenn ich jetzt hier nur in einem Kern das Problem aufmachen will. Also das heißt, der Kapitalismus kann nicht als neutraler wissenschaftlicher Gegenstand erkannt und erklärt werden, sondern nur im Medium seiner radikalen Kritik. Und zwar, ob dies nun bewusst auf einer Metaebene reflektiert wird oder nicht. Also, es bedarf zwar einer Distanz zu diesem Gegenstand. Man kann etwas nur erklären und auch bewusst kritisieren, indem man sich auf Distanz dazu begibt, aber eben einer inneren Distanz, die das eigene Dasein als kapitalistische Daseinsform einbezieht und nicht eben einer äußeren Distanz, in der man sich als neutraler Beobachter geriert. Und das ist ja der Standpunkt des Wissenschaftsbetriebs. Und bei Marx heißt es bekanntlich in dem berühmten Brief an Lassalle, was er betreibt, ist Kritik durch Darstellung. Und was heißt das? Es heißt zunächst mal, denke ich, sobald es um diese theoretische und analytische Darstellung geht, wird dieser vortheoretische Status des bloßen Nicht-Einverstandenseins verlassen. Und die kritische Theorie gewinnt ein Eigenleben der begrifflichen Reflexion, die ihre eigene Logik hat. Und ich denke, diese beiden Momente muss man auseinanderhalten, bedingen sich letztlich wechselseitig. Es gibt diese vortheoretische Voraussetzung des Nicht-Einverstandenseins, der Verarbeitung von negativen Erfahrungen, erstmal als ein Dagegensein, ein Nicht-Akzeptieren. Und das muss sich aber transformieren zu einer ja, Kritik durch Darstellung, das heißt durch Begründung und Erklärung dieses negativen Gegenstands. Und das ist dann eben die kritische Theorie. Jetzt ein nächster kleiner Schritt mit dieser Kritik durch begriffliche und analytische Darstellung dieses negativen, negativ objektivierten Gegenstands ist notwendigerweise ein, das klingt in postmodernen Zeiten erstmal anmaßend, ein objektiver Wahrheitsanspruch verbunden. Sonst würde nämlich der kritische Gehalt verloren gehen. Das heißt, wenn ich sage, ja, aus dem Bauch heraus bin ich dagegen, aber mit den Theorien, ob das alles so stimmt und da gibt es ja keine objektive Wahrheit, dann ist sozusagen auch schon der Stachel der Kritik gezogen. Also wenn ich in Bezug auf die Begründung meines Dagegenseins, die theoretische Begründung, keinen objektiven Wahrheitsanspruch erheben kann, dann wird auch die Kritik letztlich gegenstandslos. Also vom Inhalt her unbestimmt. Und Kritik ist immer was Bestimmtes. Also sozusagen der postmoderne Standpunkt, ich nehme jetzt schon sozusagen eine Kritik vorweg, des sich heraushalten Wollens, das geht nicht. Das heißt natürlich nicht, dass man das nicht kritisch durchleuchten muss alles, dass man selber diese Begründung sich erarbeiten muss, auch in der Rezeption, aber diese Bestimmtheit und damit dieser objektive Wahrheitsanspruch ist unerlässlich. Denn dieser Anspruch ist eben im Begriff der Kritik selbst enthalten und kann gerade deshalb allerdings kein absoluter und ahistorischer sein. Also es sind keine ewigen Wahrheiten, weil es geht ja bei diesem Gegenstand der Kritik und Darstellung um ein historisch begrenztes gesellschaftliches Verhältnis. Aber eben deswegen ist es auch ein historisch bestimmter Anspruch. Ich werde dann noch genauer auf dieses Problem eingehen. Festzuhalten ist zunächst, dass dieses Problem einer historisch bestimmten objektiven Wahrheit nur überhaupt in der Subjekt-Objekt-Dialektik der modernen Fetischverhältnisse besteht. Das heißt, objektive Wahrheit kann natürlich nur eine sein, die sich auf einen objektiven Gegenstand bezieht und die Paradoxie oder die im Grunde Absurdität von Fetischverhältnissen besteht ja gerade darin, dass den Menschen ihre eigene Gesellschaftlichkeit zum äußeren Gegenstand wird. Was sozusagen ja auch dann einfach affirmativ dieser Wissenschaftsstandpunkt, dieser bürgerliche, so auch nimmt. Ja? Kritik durch Darstellung ist da eben was anderes. Das heißt, nur unter diesen Fetischbedingungen, in dem sich eben in der Konstitution des Kapitalismus die eigenen Handlungen, Hervorbringungen und Verhältnisse den Akteuren gegenüber blind, objektiviert und verselbstständigt haben, erst daraus entsteht überhaupt die Aufgabe der Kritik, diesen Zusammenhang nämlich zu erklären und zu überwinden, und erst daraus ergibt sich eben dieser Anspruch einer objektiven Wahrheit in Bezug auf die so verfasste Gesellschaft. Das heißt mit anderen Worten natürlich auch, mit der Überwindung dieser negativen Objektivität wird auch diese Art der Theoriebildung gegenstandslos. Aber eben erst dann. Und was danach kommt und wie die Leute theoretisch oder philosophisch oder wie man das immer nennen will, in der Zukunft denken, darüber können wir keine Aussagen machen, das ist auch nicht unser Bier. Unser Bier ist jetzt mit dem Kapitalismus fertig zu werden. Nun, das sind jetzt sozusagen allgemeine Bestimmungen, aber es ist natürlich so, auch innerhalb der Kapitalismuskritik ist diese Frage der objektiven Wahrheit bekanntlich heftig umstritten. Und dem Problem will ich jetzt nun weiter nachgehen. Es ist ja so, eben ich habe es Anfang schon gesagt, die Beschäftigung mit der Theorie beginnt nie an einem Nullpunkt. Es werden immer schon Theorien, auch kritische Theorien, vorgefunden. In unserem Fall, was weiß ich, von Marx bis Adorno. Nun gibt es aber da auch eine Filterung, wie Theorien wahrgenommen werden. Man kommt ja nicht so auf den Trichter, so jetzt will ich mir mal eine Theorie über den Kapitalismus machen, sondern das ist gefiltert durch, ja, ich nenne es mal politische Praxis oder soziale Praxis. Das heißt, wenn es große soziale Oppositionsbewegungen gibt, ich denke jetzt vor allem natürlich an die historische Arbeiterbewegung, ihre politischen Parteien und so weiter,
oder eben auch schon etwas schwächer die sogenannten neuen sozialen Bewegungen seit den 1980er Jahren. Immer wenn es solche großen sozialen Oppositionsbewegungen gibt, dann wird der vortheoretische Impuls, also das Nicht-Einverstanden, das Dagegensein, sozusagen immer schon in Richtung von deren auch immer schon vorhandenen theoretischen Legitimationen kanalisiert, indem man sich eben an diesen Bewegungen beteiligt. Man kommt aus irgendwelchen Zusammenhängen heraus, Verarbeitung von Erfahrungen heraus, zu dieser Nicht-Akzeptanz, diesem Dagegensein, und dann ist es ganz selbstverständlich, man findet soziale Bewegungen oder Parteien oder was auch immer vor und da schließt man sich an. Und damit ist natürlich auch der Zugang zu dieser Kritik durch Darstellung, zu der Theorie, auch schon gefiltert durch eine bestimmte Wahrnehmung. Es werden also, ich nenne es mal so, legitimatorische Identitäten gestiftet, die von den meisten Beteiligten dann nicht mehr weiter theoretisch hinterfragt werden, weil ja eh die sogenannte politische Praxis bestimmend ist. Nun gibt es dabei aber ein Problem. Es können nämlich Widersprüche zwischen dieser theoretischen Legitimation, die man vorfindet, die man sich dann irgendwie aneignet, Widersprüche zwischen dieser Legitimation und der gesellschaftlichen Entwicklung entstehen, und zwar aufgrund veränderter Verhältnisse. Veränderungen in den Verhältnissen, die zu einer neuen theoretischen Reflexion herausfordern. Und das gilt natürlich dann, oder es ist mitbedingt in Zeiten einer relativen Windstille sozialer Opposition und andererseits in Zeiten eines gesellschaftlichen Umbruchs, in denen, wie es heute eben immer so schön heißt, alte Gewissheiten fragwürdig werden. Dann reicht es auch nicht mehr, dass man sozusagen sich irgendeiner Gruppe oder Bewegung oder so anschließt. Dann hat man es auch nicht mehr mit der Selbstverständlichkeit einer großen, organisierten gesellschaftlichen Opposition zu tun, wie es noch die alte Arbeiterbewegung war, sondern dann hat man es mit einem Trümmerfeld sozusagen von theoretischen Reflexionen, von Gruppen, Strömungen, Auseinandersetzungen etc. zu tun. Und da wird eben die theoretische Erneuerung zu einem zentralen Problem, um jetzt nicht den leninschen Begriff des zentralen Kettenglieds zu verwenden. Und dass diese theoretische Erneuerung, die dann zum zentralen Problem wird, das geht nie ohne inhaltliche Konflikte ab, und zwar heftige Konflikte. Und man kann es sagen, so finden wir heute bei relativ schwacher sozialer Gegenwehr, relativ schwachen sozialen Bewegungen, ein komplexes Feld der theoretischen Auseinandersetzung in der Gesellschaftskritik vor. Und in diesem Feld müssen sich nun mal aufgrund der so gegebenen Bedingungen dazustoßende Individuen orientieren. Und das ist eben das Problem, vor dem heute jeder und jede steht, sich da zu orientieren. Ich würde sogar sagen, es gibt sowas wie eine wechselseitige Bedingtheit zwischen der Schwäche des Widerstands der sozialen Bewegung, trotz Krise, trotz verschärfter Zumutungsverhältnisse, eine Bedingtheit, wechselseitige Bedingtheit von dieser Schwäche des Widerstands und dem fehlenden oder mangelhaft durchgesetzten neuen Paradigma theoretischer Kritik durch Darstellung, die sozusagen den Verhältnissen adäquat ist und auch so einen gewissen Durchschlagskraft gewinnt und auch entsprechend eine neue Größe auch im sozialen Widerstand letztendlich setzt. Man könnte da, um das irgendwie zu illustrieren, so eine Formulierung von Marx verwenden, abgewandelt, er hat sie in einem anderen Zusammenhang gebraucht, nämlich, dass auf den Lebenden, auf den Heutigen sozusagen der Alp der toten Geschlechter liegt. Oder in der französischen Sprichwortformulierung, der Tote packt den Lebenden. Und das gilt eben auch für so eine Situation eines Intermundiums, eines Lags in der Theoriegeschichte und Theoriebildung. Es gibt einen Überhang eines anachronistisch gewordenen theoretischen Verständnisses, aber dass sich das sozusagen adäquat entwickelt in Richtung die neuen Verhältnisse eben so wiederzugeben, dass man eben ihre Melodie ihnen vorspielen kann, um sie zum Tanzen zu bringen. Das ist eben nicht selbstverständlich, das geht nicht von selbst. Da ist eben dieses Feld der Auseinandersetzung und da muss man durch. Es gibt keinen Weg, sich sozusagen daran vorbeizumogeln. Und jetzt taucht natürlich dann die Frage auf, ja, jetzt finden wir da alles Mögliche vor, die Wertkritik, die Wertabspaltungskritik, den Postoperaismus, die neue Marx-Lektüre, den Traditionsmarxismus, 1000 Zeitschriften, Gruppen und Grüppchen, alle prügeln aufeinander ein und wir wollen doch eigentlich alle dasselbe und wer hat denn nun Recht? Und da ist natürlich die Frage, welche Kriterien für theoretische Wahrheit oder diesen Wahrheitsanspruch gibt es eigentlich? Ich will gleich sagen, ich habe hier nicht eine Versicherungspolice in der Tasche, ne? Dass ihr jetzt sagen könnt, so, wenn ihr mir 1.000 Euro pro Jahr zahlt, dann versichere ich euch gegen Irrtümer. Ne? Also das geht nicht, diese absolute Gewissheit kann es nicht geben, aber es gibt durchaus Kriterien, mit denen man sich dieser Frage Wahrheitsbestimmung vielleicht etwas genauer annähern kann. Und zunächst möchte ich das mal negativ machen. In Bezug auf zwei Herangehensweisen, die sozusagen, wenn man sich jetzt da zurechtfinden will, zur Paralyse der eigenen Wahrheitsfindung führen können. Erstens ist das, ich nenne es mal, ein theoretischer Überanspruch, der in gewisser Weise mit dem absoluten Wissen bei Hegel korrespondiert. Nicht? Der Hegel hatte ja den Anspruch, schon in der Phänomenologie zum absoluten Wissen gelangt zu sein. Ne? Sozusagen der zu sich gekommene Weltgeist in Form des Herrn Hegel. Also jetzt ein bisschen heruntertransformiert auf die heutigen Orientierungsfragen. Man müsse alles gelesen haben, sonst kann man nicht mitreden. Natürlich hat es auch ein gewisses richtiges Moment, also dass man sagt, die drei Bände des Kapital, die Grundrisse, solche Bücher, die sollte man schon lesen. Und es ist auch richtig und notwendig. Ich finde es ganz toll, dass jetzt heute wieder nach langer Stille in dieser Hinsicht wieder Kapitallektüre, Kapitallesekreise, eine richtig gehende Kapitallesebewegung gibt. Aber man muss natürlich dazu sagen, aus der Lektüre der vor 150 Jahren entstandenen Texte von Marx folgt zwar ein gewisses Wissen über den Kapitalismus, ein unerlässliches, das sollte man auch machen, aber es folgt nicht unmittelbar daraus eine Orientierung für die heutigen Verhältnisse. Und was man eben vorfindet, ist ja schon ein Kampf um die Interpretation der Marxischen Theorie. Und zwar schon seit 150 Jahren, also von Anfang an und heute eben unter dieser Bedingung eines Überhangs von anachronistischen gewordenen Interpretationen mehr denn je. Jetzt kann man sich, wenn man vor dem Problem steht, ja was soll man alles noch lesen, an Lenins Diktum erinnern, dass man Marx nicht verstehen könne, ohne Hegel verstanden zu haben. Naja, dann lesen wir jetzt halt auch noch den Hegel. Und dann aber, oh Gott, den Hegel kann man ja nicht verstehen ohne Kant. Und den Kant nicht ohne die Aufklärungsphilosophie. Und die nicht ohne Descartes und Spinoza. Und zuletzt braucht man dann auch noch Platon und Aristoteles. Und man ist schließlich bei einem uferlosen Lektüreprogramm ohne Rückbezug auf die Verhältnisse angelangt. Wobei dazu natürlich noch gehört, dass man ja mitreflektieren muss, es reicht ja nicht einfach diese ganzen 2.500 Jahre Philosophiegeschichte sich reinzuziehen, sondern die kann man ja auch wiederum nur verstehen, wenn man sie, die Autorinnen und Autoren, in ihren jeweiligen Verhältnissen mitreflektiert. Ja? Das ist ja nicht eine reine Geistesgeschichte, die man sozusagen unabhängig von den jeweiligen völlig unterschiedlichen historischen Verhältnissen und Entwicklungen verstehen kann. Also ich will damit eben diesen Anspruch einer umfassenden Belesenheit nicht einfach so in Orkus werfen, aber eben nur sagen, es kann zu einer Paralyse führen, wenn man so vorgeht, wenn man also den richtigen Anspruch auch eben die Sachen nachzulesen, wenn man den überstrapaziert. Weil alles, erstens mal kann nicht jeder und jede sozusagen aufgrund der jeweils eigenen Bedingungen und Strukturen und Perspektiven so ein Programm sozusagen sich stellen. Und zweitens ist es überhaupt nicht von niemandem einzulösen. in Wirklichkeit. Selbst die stupendeste Gelehrsamkeit, das bedeutet nicht, dass die Leute alles, wirklich alles gelesen haben. Das ist rein physisch unmöglich. Also das, so eine Vorgehensweise, in die man leicht geraten kann, ich kenne das aus eben Schulungs, sogenannten Schulungsgeschichten, nicht, aus der Vergangenheit, auch der Neuen Linken, man kann leicht in so ein Fahrwasser geraten und das gibt keine Orientierung. Irgendwann hört man natürlich auch damit auf, ne? Das schläft dann ein. Zweitens gibt es die Möglichkeit natürlich, dass man sagt, naja, dann sichten wir halt die aktuellen Theorien, ne? Wir lesen ein wenig Marx und dann schauen wir uns so die aktuellen Theorien an, was heute so produziert wird. Und ja, was dann? Man kann nämlich dann leicht in die Versuchung geraten, diese vorhandenen aktuellen Theorien gegeneinander auszuspielen. Das ist eben das, was ich mit diesem Relativismus oder Skeptizismus als sozusagen nicht jetzt bloß zufällige individuelle Herangehensweise, sondern geradezu als eine gesellschaftliche Bedingung bereits in der Postmoderne, in diesen postmodernen Zeiten verstehe. Also wo sozusagen eine früher nicht dagewesene Selbstverständlichkeit einer Vorstellung, dass die Theorien sozusagen eine Art Supermarkt bilden, nicht? Ein Supermarkt der Meinungen, und da geht man mit seinem Wägelchen rein und schaut, ah, da ist ein Regal, nehme ich das und dann nehme ich das. Dass man sozusagen so ein Angebot hat, womit man seinen Einkaufswagen füllt und wo man sich so heraussucht, was einem gerade so gefällt. Nach dem Motto, na, alle haben ein wenig Recht und ein wenig Unrecht. Das Problem ist nur, damit werden diese verschiedenen Ansätze von Theoriebildung, ob das jetzt Poststrukturalismus oder eben Wertabspaltungskritik oder was anderes ist, damit werden diese Ansätze der Theoriebildung, wo sich ja immerhin Leute wirklich angestrengt haben und was versucht haben durchzukämpfen und ihren Kopf strapaziert haben, diese Theoriebildung, ihre Resultate werden bei so einer Vorgehensweise eigentlich in ihrem je eigenen Anspruch vollkommen missachtet, auch in ihrem inneren Zusammenhang. Nicht? Und die Rezipientinnen, die so vorgehen, die machen sich sozusagen zu Schiedsrichtern, ohne überhaupt Kriterien der Beurteilung entwickelt zu haben. Nicht? Das ist dann auch wieder so sozusagen aus dem Bauch heraus oder aus der Vorstellung heraus, ja, ich bin das, ich und die Welt, ne, und ich muss jetzt sozusagen mich da orientieren, und das mache ich nicht, indem ich mich auf irgendwas ernsthaft einlasse, sondern ich glaube mir überall was raus. Das Resultat ist dann natürlich jetzt auch theoretisch, epistemisch oder methodologisch gesprochen, ein vollkommen haltloser Eklektizismus, denn es ist natürlich nicht zufällig, dass die verschiedenen Theorien in ihrer inneren Kohärenz nicht vereinbar sind oder dass es da eben diesen Konflikt, diesen Streit gibt. Und wenn ich jetzt so eklektisch vorgehe, mir rausglaube, was ich glaube, mir denke so, was man sich halt so denkt, wie man das übernehmen kann, das ist dann erst recht desorientierend. Und das ist ja oft mit dem unmittelbaren Praxispostulat verbunden, also sozusagen, ich handle, möchte politisch praktisch handeln, ich möchte was verändern, was tun. Und diese abgehobenen Theoretiker, die mögen sich doch kloppen, und ich suche mir halt raus, was ich brauche für meine Praxis oder was ich glaube, brauchen zu können. Nur das ist eben ein Glaube, der nicht begründet ist. Ne? Begründet könnte er erst werden durch die, das sich einlassen auf Theorie selber. Also ich habe jetzt so bloß grob so diese beiden möglichen Herangehensweisen, die auch meiner Erfahrung nach existieren, skizziert. Und jetzt komme ich auf das Kriterium, das ist ein relativ bescheidenes, aber ich denke wichtiges, was ich eigentlich jetzt in der ganzen Hinführung schon angedeutet habe. Das Kriterium für die Beurteilung und für die Annäherung an Theorie kann eigentlich nur die Mitreflexion der konkret historischen Bedingungen sein. Das heißt, unserer eigenen heutigen im Vergleich zu den vorhergegangenen. Das scheint banal, ist aber überhaupt nicht selbstverständlich, denn gerade im bürgerlichen Wissenschaftsverständnis ist es ja auch so, dass man denkt, man hat einen äußeren Gegenstand vor sich. Und man hat in Theorien, die kann man miteinander vergleichen, Aristoteles mit Heidegger, ne, ohne sich den geringsten Gedanken zu machen, aus welchen ganz unterschiedlichen historisch-gesellschaftlichen Verhältnissen heraus diese Leute gedacht haben. Ne? Dann kommt man eben zu so einer ahistorischen Geistesgeschichte, wo es dann immer schon um das Menschsein schlechthin geht oder eben um Fragestellungen, die sich scheinbar durch die Jahrhunderte und Jahrtausende ziehen, ohne dass man überhaupt merkt, dass die immer auch jeweils bedingt sind historisch. Und so geht es jetzt eben auch in einem sozusagen kleineren Betrachtungsrahmen, nämlich eben dem der Auseinandersetzungen innerhalb der heutigen Gesellschaftskritik. Es müssen diese konkret historischen Bedingungen mitreflektiert werden. Und was heißt das? Es heißt zunächst mal, dass es zwar auch, aber nicht allein um abstrakt allgemeine Sachfragen, zum Beispiel der Kritik der politischen Ökonomie und deren Interpretation geht, wie zum Beispiel der Begriff der abstrakten Arbeit oder der tendenzielle Fall der Profitrate oder in anderer Hinsicht das moderne Geschlechterverhältnis und so weiter, sondern diese Fragen, Problemstellungen und Auseinandersetzungen zu diesen Themen, Begriffen und so weiter sind in einem doppelten Sinn historisch bedingt und eingebettet. In dem doppelten Sinn insofern, weil es zum einen na, etwas, was auch wieder eine Banalität ist, das findet im Kapitalismus statt. Und jetzt kann man als die allgemeinste historische Bedingung nennen, na, eben unter kapitalistischen Bedingungen und der Entwicklung des Kapitalismus. Das reicht aber eben nicht, denn dieser zweite Sinn, bezieht sich nicht nur, dass wir historisch im Kapitalismus überhaupt leben, sondern, oder dass der Kapitalismus überhaupt eben eine historische Formation ist und nichts, was schon immer da war, wie etwa die VBL-Ideologen meinen, schon der erste Mensch, der einen Faustkeil aufgehoben hat, der hat Kapital gebildet, sondern eben auch in dem Sinn, auch wenn man weiß, dass man das eine historisch bedingte Gesellschaftsformation ist, in der wir leben, ist das nicht das Einzige, sondern der Bezug muss auch auf die Binnengeschichte dieses historischen Verhältnisses sich orientieren. Denn, das ist, denke ich, ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, der muss auch rausgearbeitet werden, noch näher, diese negative Objektivität der modernen Fetischverhältnisse, das ist eben keine statische, sondern eine dynamische. Und deshalb dürfen eigentlich die kapitalistischen Grundkategorien auch nicht als statische, gedankliche Abstraktionen bloß festgehalten werden. Also natürlich ist es notwendig, nachdem man mal eingesehen hat mit Marx, dass das nicht einfach nur wissenschaftliche, gedankliche Abstraktionen sind, die sich der äußerliche Beobachter macht zu seinem Gegenstand und die können richtig sein oder auch nicht, sondern es sind gleichzeitig objektive Daseinsformen, wie Marx das gleich am Anfang des Kapitals nennt, objektive Daseinsformen und dann eben auch objektive Gedankenformen, Grundlage von Ideologiebildung. Der Gedanke, die theoretische Reflexion, diese Kritik durch Darstellung, die muss natürlich diese Daseinsformen erstmal abstrakt festhalten. In eben abstrakten, grundsätzlichen Bestimmungen, abstrakte Arbeit, Wert, Ware, automatisches Subjekt und so weiter. Nur muss man gleichzeitig mitbedenken, dass in ihrem Charakter als reale Daseinsformen diese Abstraktionen, diese Realabstraktionen was anderes sind als in unserem Kopf, wenn wir sie erstmal überhaupt theoretisch festzuhalten versuchen. Das heißt, diese Kategorien selber sind es, die als reale Daseinsform sich durch die Geschichte bewegen. Das heißt, sie sind immer sozusagen das, was selber Geschichte hat und Geschichte setzt. Und die Geschichte, nämlich die kapitalistische Binnengeschichte, die Entwicklung vom mindestens 18. Jahrhundert bis heute, das ist keine bloß äußere Ereignisgeschichte, die bloß in einem äußerlich akzidentiellen Verhältnis zu diesen Grundkategorien steht. Und wenn man das so denkt, und wie ich denke, meine falsch denkt, dann kommt man dazu, dass der Kapitalismus die ewige Wiederkehr desgleichen wäre. Er hat vielleicht einen Anfang in der Geschichte, Take-off vielleicht im 16. Jahrhundert. Er wird vielleicht irgendwann mal ein Ende haben. Aber dazwischen ist es eben sozusagen die ewige Wiederkehr desgleichen, was man mit den kategorialen Bestimmungen und ihrem Zusammenhang bei Marx sozusagen nachlesen kann. Und das war's dann. Wenn aber diese Kategorien selber nun historisch dynamische sind, dann muss das auch in gewisser Weise, und wenn man das so liest, kann man das auch bei Marx und zum Beispiel im Kapital so sehen, wenn diese Kategorien selber real historische dynamische sind, dann muss eben die kritische Theorie, die Kritik durch Darstellung auch sozusagen ihrem inneren Entwicklungsprozess in seinem Fortschreiten nachgehen. Und die kritische Darstellung und Analyse, die kann nie zu einem Ende kommen, solange nicht der Gegenstand an ein Ende kommt. Das heißt, es gibt fortlaufend die Bedingung, die Notwendigkeit, diesen Entwicklungsprozess auch auf der kategorialen Ebene als solcher zu reflektieren. Und damit muss man verwerfen eine Vorstellung, Kapitalismus als ewige Wiederkehr desgleichen. Also, wenn der kapitalistischen Dynamik eine aufsteigende Binnengeschichte dieser negativen Vergesellschaftung entspricht, dann gilt das auch für die theoretische Reflexion. Alle Theorien haben dann auch in diesem Sinne einen Zeitkern, wie Adorno das genannt hat, der sie nicht unverändert bei sich bleiben lassen kann. Das heißt, die stets von Neuem aufzuarbeitenden theoretischen Widersprüche, die korrespondieren mit den realen inneren Widersprüchen des gesellschaftlichen Prozesses selber. Und deshalb entsteht eine neue kritische Theorie oder eine Transformation, wenn sie sozusagen aus der historischen Bedingung heraus selber sich ergibt oder eine Anforderung entsprechend entsteht eine neue kritische Theorie immer aus der Auflösung von Widersprüchen der älteren kritischen Theorien, eben im Zusammenhang mit der realen gesellschaftlich-historischen Entwicklung. Es handelt sich also nicht, das habe ich auch in dem Ankündigungstext ja so geschrieben, es handelt sich nicht um geniale Einsichten des freischwebenden reinen Intellekts. Und der neue Wahrheitsanspruch, weitergehende, veränderte, wird nicht deshalb erhoben, weil seine Träger und Protagonisten klüger wären als die früheren, sondern weil er sich eben auf veränderte Bedingungen bezieht, in denen sich der Kapitalismus zu einer gewissermaßen fortgeschrittenen Kenntlichkeit entwickelt hat. Deshalb kann dann eben die neue kritische Theorie auch nicht einfach eine andere Interpretation des als unverändert ewig gleichen Kapitalismus bloß andere Interpretation liefern, wo man also den Kapitalismus das ewig Gleiche unterstellt und sagen, ja, wir kommen jetzt drauf, dass ihr alle da was übersehen habt bei dem, was ihr auch schon immer hättet erkennen können. Sie kann also nicht diese neue kritische Theorie eine einfach andere Interpretation des ewig Gleichen liefern, sondern sie muss gleichzeitig das Terrain der veränderten Verhältnisse analysieren. Und das heißt natürlich auch, den eigenen Ort im historischen Prozess reflektieren und, um es noch mal zuzuspitzen, sich sozusagen selber erklären können. Wieso kommen wir jetzt da drauf? Was hat es zu tun mit den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen, mit der Entwicklung des Kapitalismus? Ein wesentliches Moment gerade der wertabspaltungskritischen Theoriebildung besteht daher eben in ihrer eigenen historischen Begründung und Selbstverortung. Und das ist schon mal ein Differenzierungskriterium zu anderen Theorien. Da komme ich dann jetzt gleich noch drauf. Aber jetzt will ich zunächst mal sozusagen das, was ich jetzt so als eine Art epistemische Meta-Reflexion ein bisschen bemüht habe, in Gewordensein dieser Wertabspaltungskritik selber nachzeichnen. Denn das, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich ein relativ spätes Produkt. Das war nicht der Ausgangspunkt der Theoriebildung, die zur Wertabspaltungskritik geführt hat. Also die entstehende Wertkritik, so nannte es sich damals, konnte sich in dem Sinn selber noch nicht wissen. Das gehört ja auch mit zu den Bedingungen, dass man nicht da fertig sozusagen rausspringt aus dem Ei, nicht? Und da ist mit der gesamten Reflexion, einschließlich der Metareflexion, wo sind wir hier, was machen wir hier eigentlich und so weiter. Das ist selber ein Prozess. Und für die Entwicklung, Entstehung und Entwicklung der Wertkritik bzw. Wertabspaltungskritik kann man sagen, es handelt sich um einen Ausgangspunkt vom ein Ausgehen vom Zustand der Linken in den 1970ern, Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre. In gewissem Sinn um ein mühsames Herausarbeiten aus dem traditionellen Marxismus. Man muss natürlich die Bedingtheit dann, wenn man sich die so anschaut, wer waren wir denn damals, ne, dann kann man sagen, ja, alles Produkte gewissermaßen dieser neuen Linken, dieser sogenannten 68er Bewegung. Und was ist da eigentlich passiert? Ne, es sind brave Erstsemester, die ihr Sozialkundebuch noch ernst genommen haben, ne, die da auf Widersprüche gestoßen sind, dass das doch entweder die Wirklichkeit nicht mit dem Sozialkundebuch oder das Sozialkundebuch nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Sozusagen dann an Erscheinungen, Vietnamkrieg, Universitätsreform und vieles andere, Notstandsgesetze und tausend Dinge, die sich da plötzlich ausgebreitet haben als Widerspruchsempfindung. Und da ist man oft innerhalb von wenigen Monaten vom eben braven Sozialkundebuch-Rezipienten zum Weltrevolutionär sozusagen mutiert. Ne? Und was ist da nun geschehen? Also diese Entstehung, diese spontane Entstehung, jedenfalls in ihrer Breite, einer Bewegung, von der man geprägt wurde, da ist man dann, wie ich das am Anfang gesagt habe, da ist man einfach drin. Ne? Das gibt's, da fühlt man sich angezogen, da geht man hin und dann wird auch schon sozusagen gefiltert, auch das, was man an Theorie dann rezipiert und liest. Und in den Anfang bis Mitte der 1980er Jahre, was war der Impuls bei uns? Das war der, sozusagen zu merken, ja, uns gehen sozusagen die Begründungen langsam aus. Ne? Also, was machen wir eigentlich hier? Wir sind da reingeraten in eine Bewegung und was macht die jetzt? Die springt von einem, ja, heute würde man sagen, Event zum anderen. Ne? Ich habe es dann damals genannt, den manisch-depressiven Zyklus des Kampagnenwesens. Wir waren ja alle Praktiker, nicht? Also kam nicht aus der akademischen Wissenschaft, obwohl fast alle natürlich studiert haben, so Politpraktiker und dieser manisch-depressive Zyklus, das hat man richtig sehen können. Also sozusagen, es wurde wieder eine neue Sau durchs Dorf gejagt, ne, durchs linke Dorf. Also dann war es mal die Anti-AKW-Bewegung oder Ereignisse, wie es heute die Weltwirtschaftsgipfel wären und immer wieder eine Kampagne und die erreichte einen gewissen Höhepunkt. Und dann fiel das wieder langsam in sich zusammen. Und immer beim Zusammenfallen ertönte der Ruf, jetzt müsste man aber ein bisschen mehr Theorie machen. Und bevor man dazu überhaupt so richtig gekommen ist, stieg schon langsam die nächste Kampagne auf. Und dann war man wieder voll in der Mühle drin. Und das war also dann sozusagen dieser erste Impuls zu sagen, ja, jetzt müssen wir doch mal aufarbeiten, was wir hier eigentlich machen. Die Geschichte dieser Bewegung, wie ist die überhaupt entstanden, was sind ihre gesellschaftlichen Bedingungen, auf welche Theorien haben wir uns da bezogen. Und zunächst mal war das nichts weiter als aus dieser Bedingtheit, der Einsicht in diese Bedingtheit, ne, des Zustands der Linken, sowas zu festzuhalten wie Kritik von Theoriebildung als bloße Legitimationstheorie. den Begriff habe ich damals von Oskar Negt übernommen, der hat es in anderer Hinsicht gebraucht, nämlich in Bezug auf die Marxismusinterpretation in der Sowjetunion, also sagte Legitimationstheorie für eine nachholende Industrialisierung. Und ich habe das dann eben, oder wir haben das damals dann so verwendet, überhaupt, also Legitimationstheorie ist was Grundfalsches. Wir müssen begründen erstmal, selber theoretisch begründen können, was wir hier eigentlich machen und warum, und nicht umgekehrt die Theorie bloß als Legitimation nehmen für das, was wir ohnehin machen. Was wir eh gerade machen, was wir aber gar nicht ausreichend begründen können. Daraus entstand dann eben dieses Festhalten, die Eigenständigkeit der Theoriebildung und Rezeption gegenüber diesem unmittelbaren Praxisimperativ. Und das ist seither eben, ja, Statement, Grundaussage für diese Art der Theoriebildung. Eigenständigkeit gegenüber dem unmittelbaren Praxisimperativ, der dann eben zur falschen Unmittelbarkeit führt, wenn die Theorie nicht in ihrer Eigenqualität anerkannt wird, sondern bloße Legitimationen für was anderes liefern soll. In dem Zusammenhang dann auch, sicher begrenzt, Begriff des Positivismus geht darin nicht auf, aber Kritik entstand da auch des Positivismus im Sinne eines zusammenhanglosen Unmittelbarkeitsdenkens, wie wir es eben auch in den praktisch-politischen Bewegungen vorgefunden haben. Also damals gab es ja die berühmten Ein-Punkt-Bewegungen. Vorher war es sozusagen dieser alte Korpus des Marxismus, bezogen auf eine imaginär gewordene Arbeiterbewegung oder eben selber schon kapitalistisch institutionalisierte. Und im Lauf der 70er, 80er Jahre entstand dann eben diese Ein-Punkt-Bewegungen und damit auch nicht mehr das gesellschaftliche Ganze oder die einzelnen Erscheinungen in Bezug auf das gesellschaftliche Ganze wahrzunehmen, war das sozusagen angesagt, sondern eben zusammenhanglos die einzelnen Erscheinungen. Nicht? Das korrespondiert ja in mancher Hinsicht auch eben mit dem sogenannten postmodernen Denken. Und da also Kritik eines Positivismus im Sinne dieses zusammenhanglosen Unmittelbarkeitsdenkens, also auch einer Unvermitteltheit von empirischen Wahrnehmungen oder Analysen mit eben der kategorialen Ebene. Das heißt, allein aus diesem Impuls schon haben wir dann eben, die Leute, die das angefangen haben, den Weg zu den Grünen nicht mehr mitgemacht. Ne? Ja, also am Anfang, als die ersten Seminare da entstanden, da hieß es dann, euch sieht man nicht bei Wackersdorf, ne, als Vorwurf. Ne, da habe ich gesagt, ja gut, bei uns sieht man jetzt nicht mehr, wir wollen mal begründen in Zukunft, was wir machen und nicht umgekehrt, was machen und das dann legitimieren wollen. Ne? Und das haben viele überhaupt nicht verstanden, sind dann auch Leute weggeblieben und andere dazugekommen. Und dann fing eben so ein Zusammenhang von Theoriebildung an, der sich sozusagen von den Entwicklungen der politischen Linken oder der Bewegungslinken eben abgekoppelt hat. Und zwar, würde ich sagen, auch ohne, dass man das so genau wusste, zu unserem Glück, denn sonst wären wir heute bei den Grünen vielleicht und völlig verblödet. Also natürlich musste das jetzt auch alles mit Inhalt, mit weitergehenden Inhalt gefüllt werden. Es konnte ja nicht diese abstrakte Betonung der Eigenständigkeit der Theorie, natürlich auch aus den Erfahrungen verarbeitet, nicht? Diese abstrakte Bestimmung. Aber es musste ja auch zu Inhalten kommen. Und es fing dann an mit Seminaren zur Kritik der Sowjetökonomie. Und zwar auch wieder aus so einem bestimmten Überlegungen heraus, die sich wieder auf unsere Bedingungen bezogen haben. Wir wollten ja fragen, also wieso ist jetzt sozusagen diese Selbstverständlichkeit noch bei den K-Gruppen und in den Ansätzen SDS und so weiter, dass man einen Sozialismus will und dass der Sozialismus sich in bestimmter Weise vom Kapitalismus unterscheidet. Und dass da zum Beispiel Planwirtschaft herrscht und so weiter. Und wieso ist jetzt diese Zielbestimmung weitgehend verloren gegangen in den sozialen und politischen Bewegungen? Und jetzt hat man nur noch eben die Ein-Punkt-Kampagnen und irgendwie glaubt man nicht mehr so recht an den Sozialismus, aber Es gibt dann eben noch die DKP und die ganzen Leute, die sich positiv auf die DDR beziehen. Aber ja, wie hängt das alles zusammen? Wie soll man jetzt wieder zu einer neuen, anderen, weitergehenden Zielsetzung kommen? Was hat das mit unseren Bedingungen zu tun? Und aus diesem Impuls heraus war es erstmal so eine Sicht, Durchsicht sozusagen von Auseinandersetzungen um die Kritik der Sowjetökonomie. Und da sind wir da natürlich drauf gestoßen. Ja, das steht doch alles bei Marx. Ja. Da steht doch drin, mit dem Sozialismus schon in seiner ersten Stufe, Kritik des Gothaer Programms, da hört die Warenproduktion auf. Und Kapitalismus ist die auf dem Wert beruhende Produktionsweise. Und für mich war das sogar in gewisser Weise frappierend, denn wenn man schon 10, 12 Jahre immer wieder mal Kapitalschulungen und Kapitallesekreise gemacht hat. Und jetzt muss man feststellen, das ist einem noch nie aufgefallen. Ne? Sondern es gab eine Bandwurmliteratur, warum muss es auch im Sozialismus noch Warenproduktion geben? Ne? Und damit war natürlich schon ein Präjudiz da, also dass sozusagen der Marx eigentlich nicht recht haben konnte, obwohl man ihn doch dogmatisch dauernd vor sich hergetragen hat. Also da sind wir plötzlich, und es kam mit aus dieser auf theoretische Distanz gehen, sozusagen die Frage jetzt so zu behandeln und zu einer anderen Kritik der Sowjetökonomie zu gelangen, als sie da auch damals noch da war, dass es halt nicht demokratisch genug ist oder dass sich da eine bürokratische Herrschaftskaste herausgebildet hätte aus irgendwelchen Gründen oder die Revolution verraten worden wäre, sondern jetzt eben erstmal diese grundsätzliche Frage, das ist überhaupt nicht das, was Marx unter Sozialismus verstanden hat und das ist ein warenproduzierendes System. Also insofern ja ein anderer Begriff oder andere Vorstellung von Staatskapitalismus und dann natürlich ja Wert, was ist das eigentlich, beruht auf abstrakter Arbeit. Und da war mal, das war dann sozusagen das Tor, das sich da aufgetan hat, oder der Rattenschwanz, den man da zu fassen gekriegt hat. Das geht alles weiter. Die ganze, ist ja nicht nur der Sozialismus, der Realsozialismus, das ist ja auch die Geschichte der Arbeiterbewegung. Und wieso ist da dieser Begriff der abstrakten Arbeit nicht so radikal kritisch thematisiert worden? Im Gegenteil, man hat sich eine Arbeitsontologie als Legitimation genommen. Und ja, dann war die nächste Frage, oder die damit zusammenhing natürlich, wieso kommen wir jetzt da drauf? Ja? Und wieso liegt da jetzt etwas in der Luft, das sozusagen eine neue Bestimmung, eine neue theoretische Erklärung notwendig wird? Und da kam dann die Kehrseite davon, also Kritik der Sowjetökonomie einerseits, des Realsozialismus und zum anderen eben die Krisentheorie. Die haben wir nämlich dann auch aus Marx entnommen. Nämlich eben eine radikale nicht mehr auf der Arbeitsontologie beruhenden, das werde ich dann in dem anderen Vortrag noch genauer machen, Krisentheorie, sondern eben eine substanzielle. Das heißt, das Ernstnehmen dessen, was die Linke längst verworfen hatte, was dann unter dem Begriff Zusammenbruchstheorie spukt, das, was aber Marx viel präziser nennt, absolute innere Schranke, innere historische Schranke des Kapitalismus. Und das in Beziehung gesetzt, wenn auch erstmal thesenhaft, zu der realen gesellschaftlichen Entwicklung seit den 1980er Jahren, also eben vor allem zur dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik. Und da hatten wir plötzlich so einen Zusammenhang hergestellt, Kritik eines warenproduzierenden Sozialismus, damit auch eine Fragwürdigkeit der Vorstellungen von Sozialismus, von Zielbestimmungen und auf der anderen Seite eben versucht, die Erscheinungen, die gesellschaftlichen Erscheinungen, das ja auch damals schon in mancher Hinsicht Krisenerscheinungen waren, neu zu erklären, auch wieder mit dem Rückgriff auf die marxische Theorie, aber eben in Bezug auf unsere eigenen Verhältnisse. Und jetzt kam natürlich dann auch sehr schnell in Verbindung mit diesen Diskussionen und Analysen und Theoriebildungsprozessen die Frage eben des historischen Einordnens. Warum? Warum vorher so und jetzt anders? Und da kamen wir dann eben auf diesen Begriff, und zwar einen doppelten Begriff, der nachholenden Modernisierung. Ein ganz zentrales Statement für die weitere Theoriebildung. Das heißt, eben der Versuch auch war das zu erklären, warum der Marxismus so eine Geschichte, so eine Interpretationsgeschichte durchlaufen hat, auf welche gesellschaftlichen, historischen Probleme, die jetzt anscheinend großenteils vorbei waren, die man jetzt im Nachhinein mit den Augen sozusagen des Historikers betrachten konnte, was war da Sache? Und dieser Begriff der nachholenden Modernisierung war natürlich zunächst mal naheliegend, das auf die Frage dieser Sowjetökonomie oder überhaupt des Sozialismus zu beziehen. Und als erstes natürlich zu entdecken, diese Sozialismen, die sind nicht aus einer Krisenreife des entwickelten Kapitalismus hervorgegangen, wie Marx sich das ja ganz eindeutig vorgestellt hat, sondern die sind im Gegenteil in der kapitalistisch unterentwickelten Peripherie des Weltmarkts entstanden. Und das konnte man dann bestimmen als ein Problem der sogenannten ungleichzeitigen Entwicklung des Kapitalismus im Weltmaßstab. Also diesen Begriff der Ungleichzeitigkeit, der war dann von Historikern übernommen, ne, die das allerdings eben nicht in den kategorialen Rahmen der marxischen Theorie gestellt haben. Also es gibt eine ungleichzeitige Entwicklung, es gibt fortgeschrittene im Sinn des Kapitalismus und relativ unentwickelte, rückständige Regionen, da gibt es ein Spannungsverhältnis, weil da gleichzeitig ja der Kapitalismus sich als Ganzes auch entwickelt mit der Industrialisierung. Und daraus entsteht das Problem der sogenannten historischen Nachzügler. Also ein Verständnis von Sozialismus in Anführungsstrichen, der nicht herrührte aus der anstehenden oder reif gewordenen Überwindung von abstrakter Arbeit und Wert, sondern eigentlich nur aus dem Impuls der eigenständigen, gleichberechtigten Teilnahme am Weltmarkt. Nicht, nicht Hinterhof der entwickelten kapitalistischen Länder sein wollen, sondern eben eigenständige Teilnahme am Weltmarkt, gleichberechtigt. In gewisser Weise dann, ich habe das in den schon in dem Kollapsbuch von 91 dann ausformuliert, Wiederholung der etatistischen, also staatsbürokratischen, staatsökonomischen Konstitution des Kapitalismus zwei oder drei Jahrhunderte früher im Westen. Nicht mit ganz ähnlichen Erscheinungen auf der ökonomischen Ebene, aber eben unter den veränderten Bedingungen einer bereits fortgeschrittenen Industrialisierung und Entwicklung des kapitalistischen Systems insgesamt auf dieser Basis. Man kann sogar sagen, dieser Impuls der gleichberechtigten Teilnahme am Weltmarkt konnte nur eingelöst werden, eben durch eine nachholende Modernisierung. Das heißt, im Schnelldurchgang das machen, was im Westen bereits vorgemacht worden war. Und das heißt, hieß dann eben auch eine nachholende Inwertsetzung oder nachholende Implementierung der abstrakten Arbeit. Ich habe das dann später in dem Schwarzbuch Kapitalismus eben auch versucht, ausführlich darzustellen. Aber das war zunächst mal eben erstmal diese erste Bestimmung. Aha, da gibt's was, eine historische Bedingtheit, aus der folgte zwar nicht mit deterministischer Notwendigkeit, aber eben mit historischer Faktizität. So war's. Ja? Es gab diesen Kampf um die nachholende Modernisierung. Darin hat sich im Wesentlichen haben sich diese marxistisch legitimierten Gesellschaftsformationen herausgebildet. Und also bildhaft ausgedrückt, die Oktoberrevolution dann eben zu begreifen, ging daraus hervor, bis in die Erscheinungsformen hinein als sozusagen die französische Revolution des Ostens. Als unter veränderten, schon viel höher entwickelten Bedingungen Konstitutionen der abstrakten Arbeit und Wertvergesellschaftung in diesen Weltregionen. Ähnlich dann in Bezug auf die chinesische Revolution, die nationalen Befreiungsbewegungen des Südens etc. Das war natürlich jetzt schon mal ein Schlag ins Kontor. Ne? weil es nicht einfach um die abstrakte Bestimmung geht. Ja, Sozialismus, wie kann der auf Wert beruhen, wo der Marx doch richtig sagt, das ist die auf dem Wert beruhende Produktionsweise, sondern eben gleichzeitig die Einordnung dieser Frage in einen historischen Bedingungszusammenhang. Und das ist dann immer umso schlimmer, weil es dann so konkret wird, dass es für manche Leute identitätszerstörend wird. Dass es dann sozusagen ist, es wird empfunden wie eine Ohrfeige. Und vielleicht 5 oder 10 Jahre vorher hätten wir das auch so empfunden, wenn uns das einer gesagt hätte. Aber so war das nun mal, also dieses sich hinwenden zu dieser eben nicht bloß theoretischen, kategorialen Bestimmung, sondern immer in Vermittlung mit dieser konkret historischen Analyse. Dann der nächste Punkt, ich mache es jetzt ein bisschen kursorisch, weil ich denke, vieles davon ist bekannt. Es geht jetzt nur darum, das auch sozusagen in eine Vorgehensweise einzuordnen. Die nächste Frage war natürlich, woher dann kam dann eigentlich die marxistische Legitimation in Russland und anderswo. Die hätten doch auch irgendwelche anderen Theorien oder Philosophien hernehmen können. Und da kam eben dann, was vorher schon so zum Problem geworden war, dass das Ganze ja eine Tiefendimension hat in der Entstehung der Arbeiterbewegung und des Marxismus selber, der Arbeiterbewegung im Westen, dass da schon eine ähnliche Rolle der historischen Arbeiterbewegung im Sinne einer nachholenden Modernisierung im Westen selber festzustellen war. Jetzt nicht als national gleichberechtigte Teilnahme am Weltmarkt, das war da ja gegeben, in den kapitalistischen Zentren, sondern im Sinne eines Kampfes der LohnarbeiterInnen um Anerkennung als gleiche Rechts- und Staatsbürgersubjekte auf dem Boden der abstrakten Arbeit. Denn das war eben sozusagen die Kampflinie des gesamten 19. und bis noch ins 20. Jahrhundert hinein, ins Frühe, dass hier die Eliten, die kapitalistischen Eliten selber natürlich keinen Begriff ihrer eigenen gesellschaftlichen Produktionsweise hatten und sich mit Händen und Füßen gesträubt haben dagegen, dass dieses Arbeitsvieh, die Hands, wie das abfällig hieß in Großbritannien, in dem Mutterland der Industrialisierung, dass diese Hands nun nicht etwa mehr mit ständischen Augen betrachtet werden konnten und Staatsbürgerlichkeit nicht als eine exklusive Angelegenheit derjenigen, die entsprechende Steuern bezahlen konnten, sondern dass ausnahmslos jedes Individuum im Bereich einer Staatlichkeit, einer kapitalistischen, sozusagen ein Atom dessen ist, was der gute Rousseau und Kant und so weiter als den transzendentalen allgemeinen Willen bestimmt hatten. Die Rechtsform und Staatsbürgerlichkeit, das gilt ausnahmslos und gleich für alle. Und also Kampf um das allgemeine und gleiche Wahlrecht, Streikrecht, Versammlungsfreiheit, angefangen mit der englischen Chartistenbewegung, gegen die noch ständig orientierten Eliten. Und da jetzt sozusagen lag in dieser historischen Einordnung eine Erklärung, warum die Arbeiterbewegung, der Arbeiterbewegungsmarxismus, wie das dann bald hieß bei uns, diese kategoriale Ebene bei Marx eigentlich ausgeblendet hat. Woher diese arbeitsontologische Legitimation kam, und daraus eben eine implizite und schließlich explizite Wertontologie. Und nur dieser Zusammenhang, der wurde ja dann auch von der realsozialistischen Ideologiebildung aufgegriffen. Nämlich, es kam eben genau daher, dass der Horizont der Emanzipation das Hineinkommen in den transzendentalen allgemeinen Willen war, dass es dieser Kampf um die Staatsbürgerlichkeit war. Und auch das kann man sagen, das ist sozusagen eine historische Faktizität. So hat sich das dann hergestellt. Das war das, was sich das ganze 19. Jahrhundert durchgezogen hat. Und damit waren in gewisser Weise, das war natürlich auch wieder ein Schlag ins Kontor, eine Bestimmung der Arbeiterbewegung und des Arbeiterbewegungsmarxismus als Trendsetter der kapitalistischen Entwicklung selber. Nämlich eben schon in der diese partielle Überwindung der Konkurrenz auf den Arbeitsmärkten, wahre Arbeitskraft, selber ein Konkurrenzsubjekt, war nur möglich oder hat sich nur faktisch so hergestellt, als partielle Überwindung der Konkurrenz eben im Horizont der Verstaatsbürgerlichung. Das war das gemeinsame Ziel. Daher dann auch die Aufspaltung in Gewerkschaften und politische Parteien. Die Sozialdemokratie, wie das später der Soziologe Robert Michels dann auch ausführlich schon vor dem Ersten Weltkrieg beschrieben hat, die Sozialdemokratie, ich würde es jetzt heute so sagen, als Prototyp des modernen Parteienunwesens. Da haben sich zuerst all die Strukturen, die wir heute allgemein im politischen System, in dem politischen Parteiensystem finden, da hat man sie zuerst sozusagen studieren können. Das war der Prototyp der modernen kapitalistischen Parteien. Daher dann auch im Ersten Weltkrieg kein Verrat, sondern ein Zu-sich-Kommen bis eben zur Regierungsfähigkeit und alles, was danach kam. Na gut, Rosa Luxemburg hat gesagt, stinkender Leichnam, also halt sozusagen. Aber das Zu-sich-Kommen, nicht der Verrat, ne? Das Zu-sich-Kommen aus diesem Emanzipationshorizont der Staatsbürgerlichkeit. Übrigens, der Begriff der Anerkennung, der kommt eigentlich von Hegel, aus der hegelischen Philosophie. Das berühmte Herr-Knecht-Kapitel schon in der Phänomenologie, aber auch weiter. Und das ist bis heute in gewisser Weise ein Leitthema in der verkürzten Gesellschaftskritik geblieben, bis hin zu der eben schwach gewordenen kritischen Theorie in den Versionen von Habermas oder Axel Honneth. Da gibt es eine richtige Anerkennungstheorie und immer diese selbe Fragestellung, dieser Horizont, der ursprünglich konkret historisch das Hineinkommen in die Staatsbürgerlichkeit war, ewig immer neue, also die Frage der sozialen Disparitäten immer nur unter diesem Gesichtspunkt der Anerkennung, der gleichen Gleichberechtigung. Ne? Und das war schon so ein Statement für von uns damals dann, als das einsetzte, diese ganze Theoriebildung, Leute, gleicher wird's nimmer. Die Gleichheit ist da und sie ist negativ. Sie ist eine abstrakte, negative Gleichheit, das heißt gleichzeitig eine Unterwerfung und Selbstunterwerfung unter diesen transzendentalen allgemeinen Willen der Staatsbürgerlichkeit des automatischen Subjekts. Ja, also kann man sich jetzt vorstellen, ich referiere das jetzt so, wie das damals sozusagen geklungen haben muss oder wie das sich konfrontiert hat mit der Linken. Ja? Und in gewisser Weise ist es bis heute so geblieben. Deswegen ist sozusagen der Status der Auseinandersetzung als eine Art Prügelei ist eigentlich nie verlassen worden, weil hier das ist eben was hier geknackt werden muss und was immer noch nicht geknackt ist. Ne? Das sind ja erst die Grundzüge. Dann Wiederholung dieses Problems der verkürzten Kritik in diesem Horizont der abstrakten Gleichheit, Staatsbürgerlichkeit in der Frauenbewegung. Auch hier mit historischer Phasenverschiebung, Kampf um Anerkennung, um gleiche Berechtigung auf dem Boden der kapitalistischen Kategorien. Und dann natürlich die Frage, wie ist unsere Theorie, also diese Wertkritik, mit der Geschlechter, mit dem Frage des Geschlechter Verhältnisses im Kapitalismus zu vermitteln. Und da kam dann eben nicht unumstritten und in der heftigen auch Auseinandersetzung, auch inneren, Roswithas Theorie eben der Abspaltung, geschlechtliche Abspaltung auf derselben Abstraktionshöhe wie der Wert, nicht etwas Abgeleitetes, Sekundäres, kein Nebenwiderspruch. Und damit war natürlich der nächste Schlag ins Kontor da. Eigentlich mit ziemlicher Folgerichtigkeit aus dem ganzen Ansatz eben die kategoriale Ebene, die überhaupt die Theorie als eigenständig ernst zu nehmen, die kategoriale Ebene ernst zu nehmen und sie eben nicht für sich stehen zu lassen, sondern immer in Bezug auf die konkret historische Entwicklung das Ganze zu entfalten. Also dann damit Weiterentwicklung der Wertkritik zur Wertabspaltungskritik, Begriff des geschlechtlichen Abspaltungsverhältnisses als strukturell männlicher und oder androzentrischer Charakter der scheinbar geschlechtsneutralen Kategorien selbst, also der abstrakten Arbeit und so weiter. Daraus dann auch eine weitergehende Kritik eigentlich am Hegel, also als Begriff einer in sich gebrochenen Totalität, nicht mehr als einer im hegelischen Verständnis in sich geschlossenen. Das heißt jetzt und dann eben auch anthrozentrischen bestimmten Totalität, einer, wo aus einem, nämlich dem Wert, alles abgeleitet werden kann, ne? Sondern indem das sich aufspaltet als Wert- und Abspaltungsverhältnis, abstrakte Arbeit und davon abgespaltene Reproduktionsmomente, die geschlechtlich zugewiesen sind, gibt es auch diese allgemeine Ableitungsbestimmung nicht mehr. Nicht mehr linear, nicht mehr sozusagen aus einem Guss, wie bei Hegel und wie eben auch in dem Marxismus, der darauf beruht. Ja, dann, auch das ist bekannt, es geht eben, wie gesagt, dieser Rattenschwanz. Wenn man da mal zieht, dann kommt eins nach dem anderen, vor allem aus der konkret historischen Bedingtheit und ihrer Analyse. Dann nämlich als nächstes, ja, Kritik der Aufklärungsvernunft. Ne? Arbeiterbewegung und Realsozialismus haben das ja immer als Erbe eingeklagt. Ne? Als Erbe, wir haben dann gewitzelt, also das Erbe war der Stechschritt der NVA. Aber das war ja nicht bloß ein Witz, sondern gleichzeitig sozusagen dieser Preußenkult in der DDR, aber überhaupt in der gesamten, im Arbeiterbewegungsmarxismus, dieses positiv sich beziehen auf die Aufklärungsvernunft, und zwar im Sinne, dass die Bourgeoisie ihre eigene Vernunft verraten hätte und jetzt müsste sie endlich durch die Arbeiterbewegung verwirklicht werden. Ja, ein Anspruch eben der Vernunft, der vernünftigen Regelung der Verhältnisse und so weiter. Und jetzt, wo wir also dabei waren, zu sagen, ja, das war ja alles bloß nachholende Modernisierung, dann muss ich das natürlich auch auf diese Rezeption der bürgerlichen Vernunft beziehen. Und da sind wir auch noch gar nicht fertig mit dem Problem, auch wenn dazu einige Texte vorliegen. Also im Wesentlichen geht es eigentlich, wenn man schon sagt, es gibt immer konkret historische Bedingungen, alles muss begrifflich geklärt, aber auch gleichzeitig damit historisiert werden, dann gilt das natürlich auch für den Begriff der Vernunft. Die Vernunft ist auch keine überhistorische oder ein positiver Entwicklungsgang vom Niederen zu Höheren, sondern die Vernunft ist selber zu historisieren. Man muss das, was man Vernunft nennt, unterscheiden, wie es übrigens in der Philosophie auch immer geschehen ist, allerdings ohne Reflexion auf das Grundproblem. Man muss die Vernunft unterscheiden vom bloßen Verstand, das heißt vom Abstraktionsvermögen schlechthin. Abstrahieren können die Menschen vermutlich schon seit ein paar hunderttausend Jahren oder wie immer. Aber Vernunft ist was anderes. Es ist die historisch bedingte Synthetisierung dieser Verstandesabstraktion zu einer bestimmten Sicht der Welt und des Handelns darin. Und deswegen haben sozusagen historische Formationen von menschlicher Sozietät, wie immer man die benennt, wie man sie in der Geschichte vorfindet, auch jeweils ihre eigene Vernunft, ihre eigene Art und Weise, diese Welt sich zu synthetisieren. Und deswegen gibt es keine abstrakt ahistorische Vernunft. Das heißt, wenn man jetzt den Kapitalismus verwirft und diesen Arbeiterbewegungsmarxismus als historisch bedingtes Phänomen überwindet, dann gilt das auch für den positiven Bezug auf die Aufklärungsvernunft. Die ist zusammen mit dem Kapitalismus zu verwerfen. Sie ist zu dechiffrieren als affirmative Reflexion der von Marx sogenannten objektiven Gedankenformen, die den objektiven Daseinsformen des Kapitalismus entsprechen. Und daher natürlich dann auch der androzentrisch-universalistische Charakter auch der Vernunft, dieser kapitalistischen Aufklärungsvernunft, und damit eben Schlussfolgerung, eben radikale Kritik des Kapitalismus, nicht möglich ohne eine radikale Kritik seiner historischen Vernunft, eben der Aufklärungsvernunft, aus der die ganze moderne Theoriegeschichte sich entwickelt hat und Ideologiegeschichte. Und dann natürlich auch die Bestimmung, weil das wurde uns dann entgegengehalten. Ja, wollt ihr dann reaktionär werden? Wollt ihr zurück in die Agrargesellschaft? Wollt ihr die Gegenaufklärung hochjubeln und alles, was zu den Nazis geführt hat und so weiter? Da ist dann eben mit die Bestimmung drin, die sogenannte Gegenaufklärung ist nur ein Derivat der Aufklärung selber, ist ein Moment ihrer eigenen inneren Bewegung in polaren Gegensätzen, wie sich der Kapitalismus überhaupt in polaren Gegensätzen bewegt. Und die moderne Rationalität und der moderne Irrationalismus sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Ich habe es da mal ins Bild gebracht, das, was man uns da vorhält, das wäre ungefähr so, als würde jemand sagen, so wie heute manche sagen, man kann nur entweder Aufklärung oder Gegenaufklärung sein. Das wäre ungefähr so, als würde man in der Zeit des Westfälischen Friedens sagen, man kann entweder nur Protestant oder Katholik sein. Tertium non datur. Ne? Das heißt, man ist eigentlich eingebannt in ein Auseinandersetzungsfeld, dessen Obsoletheit man dann nicht mehr erkennen kann, wenn es obsolet wird. Ne? Da ist daher ja auch das Beharrungsvermögen, nicht? Dass, wenn man nun mal hineinsozialisiert ist in den Kampf, wo sozusagen gesellschaftliche Probleme verkleidet sind in die religiösen Formen, dann ist man Protestant oder Katholik. Aus, Amen. Ja? Und dann, wenn das aufhört, sozusagen das gemeinsame Feld der Auseinandersetzung obsolet wird, sozusagen abstirbt, und dann macht man einfach weiter. Ne? Also wenn man da hineinsozialisiert ist, dann ist sozusagen das Denken, läuft noch als Trägheitsmoment in den Bahnen weiter, die eigentlich schon sozusagen nur noch durch Ruinenlandschaften führen. Ja, und dann der letzte Punkt, natürlich auch in Bezug auf Marx selber. Nicht? Also jetzt werden wir unverschämt, ne, haben wir dann gedacht, jetzt historisieren wir auch den Marx selber. Denn es kann ja nicht sein, dass sozusagen all das, was wir jetzt hier entwickelt, analysiert, dechiffriert haben, dass der Marx eigentlich nur was anderes gesagt hat und man hat sozusagen immer so getan, als würde man ein ganz anderes Buch lesen. Ne? In dieser Geschichte des Arbeiterbewegungsmarxismus, Realsozialismus und so weiter. Ja, und dann kam eben dieser Begriff des doppelten Marx. Also, dass bei Marx natürlich, weil er auch einen Zeitkern seiner Theorie hat, weil er auch historisch bedingt ist, weil er eben vor 150 Jahren unter ganz anderen Entwicklungsbedingungen des Kapitalismus seine in vieler Hinsicht immer noch gültige Theorie entwickelt hat, weil das so ist, hat er trotz dieses Durchstoßens zur Fetischkritik in gewisser Weise Schlacken der Aufklärungsvernunft weiter transportiert. Auf einen Schlag kann man das ja auch nicht alles einfach abwerfen. Wir sind ja selber immer noch dabei. Nicht? Es ist ja nicht so, dass wir damit fertig wären. Ne? Auch in unserem eigenen Denken nicht. Und diese Schlacken der Aufklärungsvernunft, die stellten sich da halt bei Marx vor allem in Gestalt der Übernahme der Hegelschen Fortschrittsmetaphysik dar. Ne? Bloß eben, wie Marx dann mal gesagt hat, vom Kopf auf die Füße gestellt. Also Kapitalismus bei Marx als determiniertes als notwendiges Stadium in einer determinierten transhistorischen Höherentwicklung. Ne? Dagegen also jetzt so die Ansätze oder der erste Vorschein sozusagen einer wertabspaltungskritischen Geschichtstheorie, Bestimmung einer diskontinuierlichen Abfolge von Fetischverhältnissen ohne eine transhistorische Determination. Ist was anderes. Und auch dieses Problem bei Marx sozusagen auch selber wieder in seiner historischen Bedingtheit zu sehen, war dann der Punkt, nämlich Marx ist gleichzeitig Modernisierungstheoretiker einerseits und kategorialer Kritiker andererseits. Am schönsten, ich habe das ja auch in dem Marx-Lesenbuch dann auch mit entsprechenden Passagen gebracht und mit der entsprechenden Kommentar, am schönsten ist das formuliert in Vorwort zum Band 1 des Kapital, ne? Wo er eben genau das, was ich vorhin im anderen Zusammenhang gebracht habe, der Tote packt den Lebenden, der Alp der toten Geschlechter liegt auf euch, auf heute, auf den damals heutigen, nicht? Und gemeint hat er damit, der nicht nur die kapitalistische Entwicklung, die macht uns und euch kaputt, sondern auch der Mangel ihrer Entwicklung. Also aus dieser Fortschrittsmetaphysik heraus, der Kapitalismus muss erstmal voll entwickelt werden und da, wo er wie in Deutschland rückständig ist, muss er erst zu seiner Reife gebracht werden. Und ich habe es dann ironisch so formuliert, im Grunde war das der Imperativ an die Arbeiterbewegung. So, jetzt schaut mal, dass ihr euren Teil dazu beitragt, dass der Kapitalismus endlich fertig wird, dass der Kuchen endlich gebacken ist, ja, und dann haut er ihn in Klump. Ja? Also sozusagen eine paradoxe Intervention. Nicht? Also, und was natürlich die Arbeiterbewegung aus ihrem Horizont der Verstaatsbürgerlichung, der Gleichberechtigung und so weiter daraus entnommen hat, war eben nur alles, was sich interpretieren ließ im Sinne dieser Modernisierungstheorie. Das hat ja auch gut gepasst zu dem eigenen Impuls in den transzendentalen allgemeinen Willen. Ich sage es extra so verfremdend, wie es auch in der Philosophie dann ist, eben diese Staatsbürgerlichkeit, diese kapitalistische Rechtsform als eigenständiges Rechtssubjekt hineinzukommen. Ja, und dafür einen Realsozialismus oder für diese Nationen oder Formationen nachholender Modernisierung im Sinne der gleichberechtigten Teilnahme am Weltmarkt sich das ganz ähnlich gestellt hat, haben eben diese Legitimationsmuster auch bei Marx als Modernisierungstheoretiker sozusagen gegriffen. Das hat man sich rausgeglaubt und deswegen wurde dann alles sozusagen weggeschoben, was damit nicht vereinbar war. Der ganze andere Strang, übrigens sowohl von kategorialen Grundbestimmungen her, abstrakte Arbeit und Wert, nicht? Im Realsozialismus, auch in der DDR, war abstrakte Arbeit sozusagen eine positive technokratische Kategorie für die Planberechnung und nicht wie bei Marx eine rein negative Bestimmung der Kritik durch Darstellung. Ne? Also das war da sozusagen nicht mehr bewusst, aber eben aus diesem historischen Bedingungszusammenhang her. So, und jetzt kommt die Conclusio dieses ganzen Theaters. Also aus diesem Verständnis folgt dann natürlich eine historische Erklärung der heutigen Paralyse radikaler Kritik. Die bisherige Linke war eine Modernisierungslinke, deren Programme auf die Entwicklungsfähigkeit des Kapitalismus beschränkt und daher eben kategorial immanent waren, also den basalen Formzusammenhang von abstrakter Arbeit, Wertform, automatischem Subjekt, Staatlichkeit und geschlechtlicher Abspaltung ontologisch selber vorausgesetzt haben und diesen Zusammenhang bloß anders interpretieren wollten. Und bis heute ist es eigentlich im Grunde nicht anders. Also ein großer Teil dessen, was als linke Politik, Theorie, Praxis, Bewegungsansätze und so weiter auftaucht, will genau das machen, eigentlich den Kapitalismus anders interpretieren. Und dann sagen, ja, das ist dann schon nicht mehr Kapitalismus, es ist zumindest ein Zurückdrängen oder wie all die Formulierungen immer lauten. Und wenn man das jetzt aber historisch herleitet und begründet als in seiner historischen Bedingtheit, damit gleichzeitig aber sich selber auch historisch legitimiert und begründet, eben diese wertabspaltungskritische Theorie, gerade auch in Vermittlung mit der Krisentheorie, dann heißt es, jetzt ist eben dieser Kapitalismus, wie Marx sich das implizit vorgestellt hat, zu seiner historischen Krisenreife gelangt. Jetzt ist diese innere Schranke, die richtet sich auf, immer deutlicher. Und jetzt steht diese bislang ausgeblendete kategoriale Kritik unter Einschluss des geschlechtlichen Abspaltungsverhältnisses auf der historischen Tagesordnung. Und das ist objektiv so und es muss auch sozusagen in der bewussten Reflexion so durchgekämpft werden. Und es ist nicht ein absoluter Determinationszusammenhang, nur eben, ich habe es vorhin schon gesagt, wir können nicht sozusagen jetzt drüber resonieren, ob man nicht vielleicht schon zu Marxens Zeit hätte diese Fetischkritik viel ernster nehmen können und erkennen können, in was für eine Falle man sich da eigentlich hineinbegibt mit dieser Verstaatsbürgerung etc. etc. Ich will nicht sagen, dass es absolut determiniert war. Es drängte sich zumindest von den Verhältnissen her sehr stark auf. Und es ist einfach eine historische Faktizität. So ist es gelaufen. Und wir können nicht Alternativen für die Vergangenheit der letzten 150 Jahre entwickeln, sondern wir müssen sagen, so war es faktisch. Und jetzt steht eben das auf der Tagesordnung. Und das muss eben, wie gesagt, im Feld der gesellschaftskritischen Auseinandersetzung durchgekämpft werden. Und das ist für uns der rote Faden der Orientierung. wie man nicht abstrakt an Theorien rangeht oder wie in einem Supermarktregal oder indem man die halt sozusagen in ihren Verästelungen verfolgt und dann immer noch nicht weiß, wie man sich orientieren soll, sondern diese Einbettung der aller theoretischen und analytischen Grundsatzfragen in diesen, die Mitreflexion des historisch-gesellschaftlichen Bedingungszusammenhangs auch unseres eigenen Heute. Und wenn man da eine Kritik üben will und sagen, ja, so wie der ihr das sagt, das stimmt das nicht, dann muss man sich aber darauf einlassen und auf diesem Gebiet selber sozusagen eine alternative Interpretation anbieten und nicht einfach das wegstreichen, das ganze Problem. Und das ist also sozusagen diese Herleitung oder diese Geschichte der Wertabspaltungskritik in Verbindung mit der Reflexion des historischen Bedingungszusammenhangs. Und das ist in den letzten Jahren ja noch etwas weiterentwickelt worden. Also wir haben uns schon erstmal aus dem verblassten Arbeiterbewegungsmarxismus herausgearbeitet. Aber der ist ja nun längst nur noch ein Gespenst. Und auch als solcher, soweit er noch existiert oder im akademischen Betrieb oder in Gruppen und Zusammenhängen weiterlebt, ist er längst überformt von postmodernen Ideologien. Und der weitere Schritt ist eigentlich auch diese sogenannte Postmoderne, nicht nur im Sinne einer begrifflichen Kritik zu behandeln, sondern eben auch wieder der historischen Einordnung. Und da gibt es erstens so eine grundsätzliche gesellschaftliche Bedingung, nämlich des Übergangs zur neoliberalen Finanzblasenökonomie der letzten Jahrzehnte, ohne die meines Erachtens der Siegeszug des postmodernen Denkens gar nicht möglich gewesen wäre. Also Stichworte, ich mache es jetzt nur ganz kurz, Virtualisierung, Metaphysik der Kontingenz und Ambivalenz, anything goes, ja, alles ist möglich, Kulturalisierung des Sozialen und so weiter. Und Individualisierung und Flexibilisierung als objektive neue Anforderungsprofile des Kapitalismus selber wurden ideologisch positiv besetzt, auch in der postmodernen Linken. Also die kategoriale Ebene, um die es uns ja geht in ihrem Bedingungszusammenhang, die wurde mehr denn je ausgeblendet. Die Kritik der politischen Ökonomie ging weitgehend verloren. Durchaus aus einem nachvollziehbaren Impuls in den 1960er Jahren, als eben die Foucault, Derrida, die ganzen Leute anfingen. Ne? Das war in Abstoßung von dem dogmatischen Parteimarxismus, ne, der damaligen Zeit. Und aber mit dieser Abstoßung wurde eben das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Das heißt, diese dogmatische Version des Arbeiterbewegungsmarxismus, na, immer im positiven, ja, identitären Bezug auf die Sowjetunion, da wurde sozusagen das einfach als ökonomistisch bestimmt. Ne? Das Fass will ich jetzt auch nicht aufmachen, aber nur sagen, was das war. Und damit aber gleich die ganze Kritik der politischen Ökonomie, ihre ungelösten Fragen, diese ganze Ebene der kategorialen Kritik, die eigentlich erst neu zu gewinnen gewesen wäre, gleich alles mit entsorgt. Also der Kapitalismus wurde zum offenen System umgedeutet, in dem eben alles möglich ist. Sein Begriff löste sich auf in phänomenologische Einzelheiten, auf die dann auch der Impuls der Kritik heruntertransformiert wurde. Also das, was ich öfter in Bezug auf Foucault angesprochen habe, wir nennen das dann die Partikularisierung oder Lokalisierung der Kritik. Das heißt, ein Ganzes gibt es eigentlich gar nicht mehr. Das ist dann sozusagen ein theoretischer Überanspruch. Ende der großen Erzählungen, wie das dann immer heißt. Und jetzt geht es immer nur um die Details, soziologische, kulturelle und so weiter. Und Kritik nur auf der Ebene der Einzelheit. Also jetzt alles etwas holzschnittartig, aber man kann vielleicht hier schon sehen, es gibt da eben auch eine Möglichkeit, dieses postmoderne Denken nicht einfach nur in seinen Begriffen zu reflektieren und zu kritisieren, das natürlich auch, aber Durchschlagskraft gewinnt auch das erst, wenn man es eben historisch einordnen kann. Wenn man sagt, aufgrund bestimmter gesellschaftlicher Bedingungen ist dieses Denken entstanden und hat sich sozusagen affirmativ zu einer bestimmten Entwicklung verhalten. Des Kapitalismus selber ist daraus dechiffrierbar. Und zweitens, in Bezug auf den Postmodernismus, etwas, was man nennen könnte, die Transformation der Linken zu einer Mittelschichtsbewegung. Das ist ja vor allem von Roswitha in ihrem großen Mittelschichtsartikel thematisiert worden, aber das ist natürlich auch längst nicht beendet. Also auch da wieder der Versuch einer historischen Einordnung, Einbettung der Reflexion, nachdem der Bezug zur verblassenden Arbeiterbewegung eben langsam gegenstandslos geworden war, mit dem Zwischenstadium der neuen Linken seit 68. Also wir fingen ja alle noch an mit Proletkult sozusagen fast, nicht? Also so positiver Bezug als Intellektuelle, die aufpassen müssen, dass sie nicht kleinbürgerlich werden und ihren Bezug am besten noch mit proletarischem Stammbau, wenn man den nachweisen kann, ne? So fast wie die Adelsgeschlechter, ne? Wo man, wenn die Vorfahren schon bei den Kreuzzügen dabei waren, dann umso besser, ne? Und auch da sozusagen der proletarische Stammbaum, also all diese Erscheinungen. Und das ist sehr schnell sozusagen unter den Händen zerflossen, weil eben diese Arbeiterbewegung nur noch in dieser kapitalistisch institutionalisierten Form, wo man sich wirklich die Köpfe eingeschlagen hat, wenn man da versucht hat, irgendeinen Bezug herzustellen. Also das ist verloren, ist verblasst und damit eine fortschreitende Entwicklung, Transformation der Linken zur Mittelschichtsbewegung bis zum Explizitwerden heute. Lange hat man das so mehr oder weniger verdrängt oder es kam indirekt nur zum Ausdruck und heute wird es eigentlich in vieler Hinsicht direkt ausgesprochen. Damit ist natürlich notwendig geworden auch Begriff dieser neuen Mittelschichten. Was ist das eigentlich? Die meisten von uns kommen ja daher, ne? Sozial gesehen. Also Versuch einer Analyse der neuen Mittelschichten als Resultat der kapitalistischen Produktivkraftentwicklung und fortschreitenden Vergesellschaftung, also eben zum Beispiel im Wissenschafts- und Bildungssystems, in Apparaten der Verrechtlichung und Menschenverwaltung, Sozialarbeit, Kultur, Industrie und so weiter. Diese sozialen Sektoren bilden sozusagen schon spätestens seit Beginn des 20. Jahrhunderts sich stark ausdehnende Rahmenbedingungen für eben den verwissenschaftlichten und verrechtlichten und in seiner Vergesellschaftung, in seiner negativen fortgeschrittenen Kapitalismus. Sie sind allesamt formal der abstrakten Arbeit unterworfen, aber das sage ich jetzt nur als These, Begründung müssen wir dann extra ausarbeiten, aber eben großenteils kapitalistisch unproduktiv und sie müssen aus der realen Mehrwertproduktion alimentiert werden. Was mit dem Einsetzen spätestens der Krise der dritten industriellen Revolution immer prekärer geworden ist. Ja, und wie also die Expansion des Sachkapitals in der organischen Zusammensetzung des Realkapitals, da kommen wir dann morgen drauf, ist die Expansion dieser Sektoren, die sozial als neue Mittelschichten bezeichnet werden, vermittelt durch die Expansion des Kreditsystems. Nur als Vorgriff auf zukünftigen Realmehrwert. Nur daraus konnte diese Alimentierung dieser sachlich notwendig gewordenen Sektoren in ihrer Ausdehnung sozusagen aufrechterhalten werden, bis hin eben zur neoliberalen Finanzblasenökonomie. Und indem nun heute die absoluten Grenzen dieses Kreditsystems erreicht werden, macht sich sozusagen, weil geahnt oder gewusst wird, wir sind ja davon abhängig, ne, als diese Mittelschicht, ein selbstaffirmatives Beharrungsvermögen der entsprechenden sozialen Sektoren geltend, eben auch als Mittelschichtsideologie in der Linken. Das heißt, die Krise soll auf dem Boden der kapitalistischen Kategorien bewältigt werden, womit erst recht noch fast noch stärker als im Arbeiterbewegungsmarxismus der Zugang zur kategorialen Kritik, das, worum es uns eigentlich geht, erneut blockiert wird. Also prominent in dieser Hinsicht würde ich nennen der Postoperaismus von Hart Negri, der die Arbeitsontologie in eine sogenannte immaterielle Arbeit hinein verlängert, die marxische Werttheorie explizit verwirft, zugunsten einer angeblich virtuellen Wertsetzung, gerade durch die Trägerschichten der dritten industriellen Revolution, die dann, ich sage es jetzt sehr verkürzt, das ist aber ganz lustig zu lesen, vor allem jetzt im dritten Buch, Commonwealth von Hart Negri, die also diese Trägerschichten zu einer eigenständigen, emanzipativen Wertvergesellschaftung mutieren sollen. Das ist so expliziter Anspruch. Dieses Konstrukt ist natürlich auch in der Schwammigkeit seiner Begriffe zu kritisieren, also was da plötzlich unter Wert verstanden wird, aber eben auch aus der historisch-gesellschaftlichen Entwicklung wiederum zu erklären. So, jetzt bin ich eigentlich am Schluss und ich möchte jetzt nur noch abschließend ganz kurz skizzieren, weil jetzt geht es ja auch um die Prügelei, ne? Jetzt muss man das alles niedermachen. Die Differenz der Wertabspaltungskritik zur sogenannten neuen Marx-Lektüre kurz eingehen. Die ist ja scheinbar für alle möglichen Positionen im Feld der Auseinandersetzung heute anschlussfähig. Also, wenn man das so liest oder hört, also vom Traditionsmarxismus und Links-Keynesianismus bis zum Postoperaismus und sogar zu den sogenannten Antideutschen. Also überall gibt es da Elemente, vor allem in der Version von Michael Heinrich, das wird sozusagen gehypt und von ganz unterschiedlichen Positionen aus. Ich denke, dieses Phänomen rührt daher, dass die neue Marx-Lektüre wirklich bar jeder Reflexion ihres eigenen historisch-gesellschaftlichen Bedingungszusammenhangs ist. Also all das, was ich jetzt versucht habe, sozusagen als eine Hinführung, also die Frage der Orientierung des roten Fadens, das fehlt da vollkommen, das Problem des historisch-gesellschaftlichen Bedingungszusammenhangs. Sondern diese Reflexion bewegt sich fast ausschließlich im Rahmen einer akademischen Marx-Philologie. In gewisser Weise ist diese neue Marx-Lektüre ja das Resultat einer akademischen sogenannten Rekonstruktion der marxischen Theorie seit Ende der 1960er Jahre. Da gab es verschiedene Autoren und Zusammenhänge, die also unter diesem Label Rekonstruktion der marxischen Theorie versucht haben, die marxischen Schriften und auch die bisher unveröffentlichten im Rahmen der Mega-Herausgabe eben zu durchleuchten. Und das Ziel war es ursprünglich, sozusagen den authentischen Marx aus einer verfälschenden Interpretationsgeschichte herauszuschälen. Also weder die marxische Theorie selbst noch diese Interpretationsgeschichte wurden in ihrem historischen Bedingungszusammenhang gesehen, sondern man wollte eben rein philologisch zum wahren Marx durchstoßen. Und was man dann, jetzt kommt natürlich die Frage des Kriteriums, also was man als falsche Interpretation verstand, das wurde nur aus einer mangelhaften Lesart, daher auch dieser Begriff einer mangelhaften Lesart, also letztlich aus intellektuellen Defiziten erklärt. Eine andere Erklärung gibt es dann ja nicht mehr. Ne? Oder die hatten eben noch nicht genügend Material der marxischen Schriften, weil nicht alles veröffentlicht war. Ne? Und so richtig auf den wahren Marx kommt man erst, wenn man diesen gesamten Berg von Fragmenten durchgearbeitet hat und dann eben sozusagen die komplette Lektüre geleistet hat. Inzwischen hat aber die neue Marx-Lektüre ihrerseits ihre philologische Kritik auch auf Marx selbst ausgedehnt. Also eigentlich entgegen der ursprünglichen Intention des Rekonstruktionsimpulses. Also ich sage es nur kurz, da kann man auch noch drüber diskutieren. Im Sinne einer sogenannten Popularisierung seiner Theorie soll er sich einer begrifflichen Fehlentwicklung schon in den Grundlagen schuldig gemacht haben. Der Heinrich, der Backhaus auch, ja, Backhaus reichelt. Ja. Und der Witz dabei ist, ja, also es ist sozusagen, auch die haben inzwischen ihren doppelten Marx. Ne? Allerdings völlig entgegengesetzt zu dem, was wir machen, also so diese Klärung oder dieses in Beziehung setzen dieser kategorialen Ebene, ihres Zusammenhangs, ihrer begrifflichen Reflexion mit dem fortschreitenden historisch-gesellschaftlichen Bedingungszusammenhang, mit dem historischen Ort, an dem das alles jeweils stattfindet und auch in Bezug auf uns heute selber. Während die ihren doppelten Marx rein philologisch aus einer abstrakten, ahistorischen Betrachtung ziehen Und zwar auch dann inhaltlich völlig entgegengesetzt zur Wertabspaltungskritik, denn verworfen wird von ihm gerade alles bei Marx, was zur kategorialen Krise um Kritik führt. Also vom Begriff der Wertsubstanz über den wahren Charakter des Geldes bis eben zum tendenziellen Fall der Profitrate. Also das werde ich jetzt an dem Wochenende oder an den Tagen hier jetzt nicht aufmachen. Das mache ich als Referat bei dem Exit-Seminar. Da geht es dann um diese, auch speziell die Auseinandersetzung mit neue Marx-Lektüre und Postoperaismus auf der Ebene der Werttheorie selber. Aber so ist das nun mal. Also das ist faktisch so. Man kann zumindest so, wie ich das jetzt hier dargestellt habe, vielleicht erkennen, dass hier zwei grundsätzlich verschiedene Herangehensweisen da sind. Und nur aus den Herangehensweisen kann man ja auch Kriterien für die Beurteilung entwickeln.
Also gerade dadurch, dass, denke ich, dass diese Revision der marxischen Grundlagen hier stattfindet und übrigens paradoxerweise immer noch als Einführung in den authentischen Marx daherkommt. Also bei Heinrich ist das ja so, ne? Das ist eine Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie. Überall wird es gelesen als nur eine Art Einführungslektüre in Marx. Und dabei ist es sozusagen die Kastration der marxischen Theorie von Grund auf. Ne? Von einem Wertbegriff bis zur Krisentheorie, vom ersten bis zum dritten Band. Also diese Revision in dieser Art und Weise eines doppelten Marx, das ist es gerade, denke ich, was anschlussfähig macht, die neue Marx-Lektüre für alle möglichen mehr oder weniger postmarxistischen Positionen heute. Teilweise wird es ja sogar als die bessere, weil mit der postmodernen Ideologie eben eher kompatible Wertkritik. So, jetzt bin ich wirklich fertig. In dieser, also zugegeben groben Skizze, hoffe ich, dass deutlich geworden ist, worin jetzt für uns der rote Faden der Orientierung und die Aufgaben der Auseinandersetzung bestehen. Und ja, eine Auseinandersetzung, die trotz einer längeren Vorgeschichte im Grunde erst begonnen hat. Also ich denke, was in der nächsten Zeit ansteht, ist eben die Neueröffnung der Polemik innerhalb der gesellschaftskritischen Theorie. Und die Wertabspaltungskritik, die kann und will sich natürlich dadurch nicht gegen mögliche Kritik immunisieren, aber für eine solche mögliche Kritik sind eben auch Kriterien einzuklagen.
Und zu denen für uns eben nicht zuletzt die Reflexion des historisch-gesellschaftlichen Bedingungszusammenhangs, um das jetzt nochmal das Mantra sozusagen zu wiederholen, und ohne das mit einzubeziehen, wird man kein Beurteilungskriterium entwickeln können. Also man muss sich, wer Kritik üben will, muss sich auch auf diese Ebene einlassen. Und das geschieht eigentlich in den Polemiken gegen die Wertabspaltungskritik so gut wie gar nicht. Es wird nicht gesagt, ihr seid Ausdruck von dem oder dem, sondern es wird einfach gesagt, ihr seid Spinner. Mehr oder weniger. So.